Amen, wir sind ja in dieser Predigtreihe drin. Es gibt da mehr als einen Namen für Jesus. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, wie können wir jetzt Jesus, was für Namen hat er noch? Wir kennen diesen Namen Yeshua, den Ursprungsnamen aus dem Jüdischen, aus dem Hebräischen. Und da sind so viele Namen, die man ihm gibt. Es ist ähnlich wie beim Koran. Da ist in Allah, er hat 99 Namen. Und diese Namen, die sind dafür da, um jemanden zu charakterisieren. Sie geben Ursprung oder sie geben Auskunft daraus, wie einer ist, eine Charakterisierung. Man nennt das heutzutage schlicht und einfach Spitzname. So, ich weiß nicht, hast du mal einen Spitznamen gehabt oder hast du vielleicht einen Spitznamen? Ich rede jetzt nicht vielleicht nur von einem Namenskürzel von Joel the Joe oder irgendwie sowas, sondern ich rede von einem Spitznamen, wo du dich zurückerinnern kannst, ich habe mal was gemacht oder ich war mal so und so und deswegen haben die Leute mich so und so genannt. Also ich kann mich so an bei der Vorbereitung habe ich mich an so ein paar Namen erinnert, die waren die meisten nicht so nett. Einer war zum Beispiel, lange überlegt, ob ich das erzählen soll, ich bin mir noch unsicher. Also der Name hieß Jim Knopf, so wurde ich genannt. Jim Knopf. Und ja, das bedeutete, ihr wisst ja, mein früheres Leben war nicht so in Ordnung. Ich habe viel Mist gebaut und habe auch viele Sachen zu mir genommen, die man nicht nehmen sollte. Und bei manchen Tabletten, da würden die Pupillen so groß. Und weil ich immer auf so vielen Drogen war, haben die Leute mich immer Jim Knopf genannt. Weil man schon an meinen Augen gesehen hat, wenn ich wieder auf Drogen bin. Das war ein Spitzname, den war im engeren Freundeskreis, den habe ich bekommen, den habe ich zum Glück, habe ich mich davon getrennt. Der Herr hat mich befreit davon, Halleluja. Aber Spitznamen sind ja zum Beispiel auch für Dinge, die man einfach so im Leben macht. Ich denke zum Beispiel an die Mafia. Ne? Die Mafia hat zum Beispiel, ich denke mir das jetzt aus, aber zum Beispiel gibt es ja in der Mafia so Namen wie Jimmy die Ratte. Wer hat sowas schon mal gehört? So? Oder, was habe ich mir aufgeschrieben? Petro das Wiesel. Oder Louis die Schlange. Und warum nennt man die Menschen so? Warum haben sie diesen Beinamen bekommen? Ja, vielleicht, weil Jimmy die Ratte jemanden mal verraten hat. Man wusste, er ist ein Verräter, also Jimmy die Ratte. Oder Petro das Wiesel, ja, der war so flink, der kam überall durch, wenn wir Einbrüche gemacht haben und so. Das ist wie ein Wiesel. Und dann haben sie diese Namen bekommen. Oder Louis die Schlange vielleicht, weil er nie die Wahrheit gesagt hat, immer so doppelzüngig war wie eine Schlange. Und so gibt es aber auch in der Geschichte, kannst du mal die erste Folie anmachen? Okay, hallo. Wir probieren das mal aus hier mit diesem neuen super Logitech-Teil. Ich probiere das jetzt mal, ja. Und nochmal. Next. Okay, mach die nächste Folie an, bitte. Wer ist das? Nein, ähnlich. Ich will mal gerade was ausprobieren. Das ist Alexander der Große. Warum hat er diesen epischen Beinamen bekommen, der Große? Stell mal vor, man würde über dich sagen, Thomas der Große. So, in Geschichtsbüchern würde stehen, Thomas der Große. Also er hat diesen Namen bekommen, weil er eine unfassbar große, ich glaube sogar die größte, Eroberungsfeldzug gemacht hat, den es je gab. Er hat quasi die ganze damalige bekannte Welt hat er unter seine Herrschaft gebracht. Er wurde sogar in Ägypten als ein Pharao verehrt, als ein Gott verehrt, in den nordasiatischen Ländern und so, da wurde er als ihren Gott verehrt. Und deswegen hat er diesen Namen bekommen, Alexander der Große. Eins weiter bitte, next. Wer ist das? Also das ist Ivan der Schreckliche, ja, in der Tat. Warum kennst du den, Martin? Also, ganz ehrlich, ich saß so und habe mir so Menschen ausgedacht und habe so gedacht, wen kann ich nehmen? Und mir kam so, Ivan der Schreckliche. Ich weiß nicht, ob ich jemals von diesem Mann gehört habe, aber den gab es wirklich. Dann habe ich ihn gegoogelt, Ivan der Schreckliche, den gab es wirklich. Warum wurde der Ivan der Schreckliche genannt? Nein, es hatte weniger mit seinem Aussehen zu tun, denn er war wirklich ein russischer Zar und der war so misstrauisch, und so brutal, er hat so viele Massenhinrichtungen gemacht und er hat Verräter zerstückelt und drei Geschichten von ihm, ja, warum er so schrecklich genannt wurde. Es gab mal einen Freund von ihm, der hieß Ivan, er war Schatzmeister und er wurde so lange mit kochendem Wasser und danach wieder mit eiskaltem Wasser begossen, bis sich das Fleisch von seinen Knochen löste. Und einmal ließ er einen Fürsten in ein Bärenfell einnähen und das auf Eis schmeißen. Und dann hat er seine großen Hunde losgelassen und hat sie auf diesen Mann in dem Bärenfell losgelassen und hat dann gelacht, während die Hunde diesen Mann in dem Fell zerfetzt haben. Und einen anderen hat er mal auf ein Pulverfass draufgesetzt und hat es dann in die Luft sprengen lassen. Und hat dann zu ihm gesagt, so kommt er den Himmel und den Engel näher. Also der war total freaky. Das war ein Freak. Der war wirklich schrecklich. Also er hat Angst und Schrecken verbreitet. Und deswegen hat er diesen Namen bekommen. Um ein bisschen die Kurve zu bekommen zur Bibel. Auch in der Bibel gibt es Menschen, die einen bestimmten Namen bekommen haben, die wir kennen. Zum Beispiel, vielleicht fällt euch ja ein Name ein. Wer hat in der Bibel einen Spitznamen bekommen? Ich rede jetzt nicht von Jesus oder Gott. Ja, Saulus war der hebräische Name und Paulus der griechische Name. Deswegen, aber so ein Spitznamen. Wie hieß Petrus? Petrus der Fels. Preis dem Herrn. Bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Richtig. Aber, ja, auch weil sein hebräischer Name Kephas ist. Ja, das sind Namensveränderungen. Aber ich rede zum Beispiel von den Donnersöhnen. Ihr kennt die Donnersöhne, oder? Das ist ja nicht irgendwie, dass die Donnersöhne den Namen bekommen haben bei der Geburt. Ihr heißt jetzt Jakobus Donnersohn, was weiß ich, Ben Isha oder so. Sondern die hießen Donnersöhne. Ich habe das mal gewikipediert. Und da steht, entweder wegen ihres starken Feuereifers oder wegen ihrer gewaltig erschütternden Rede, die wie Donner in die Herzen dringen würde. Preis dem Herrn. Da wurden sie Donnersöhne für genannt. Dann gab es zum Beispiel Thomas. Was sagt man über Thomas? Ja, der Ungläubige, oder man sagt allgemein der Zweifler. Und man liest das so nach und dann denkt man so, ja, okay, dort hat er mal gezweifelt und dann hat er so einen Spitznamen verpasst bekommen. Voll unfair eigentlich, weil später ist er eigentlich nicht ein Zweifler, sondern er will es nur genau wissen. Und dann gibt es zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, habe ich gelesen, da gab es diesen Simeon, er wurde genannt der Braune oder Niger. Und so kommen Spitznamen entweder aus dem, was wir tun, was wir sind, was uns charakterisiert, und das gibt uns einen Namen, vielleicht sogar mehrere Namen. Und wir sind in dieser Predigtreihe drin, wo Jesus von einem Propheten Jesaja mehrere Namen bekommen hat. In einer Prophetie über den Messias. Und den letzten Namen haben wir letzte Woche schon gehört. Wunderbarer Ratgeber. Und es sagt etwas über ihn aus. Und dieser Name kommt daher, weil sie wussten, der Messias kommt von Gott. Und deswegen muss er mit den Eigenschaften Gottes besetzt sein. Und deswegen wurde diese Prophetie ausgesprochen, wunderbarer Ratgeber, und heute kommen wir zum Thema starker Gott. Und starker Gott bedeutet, du kannst die nächste Folie anmachen, wo wir ein bisschen so mal schauen, was bedeutet es eigentlich. Starker Gott im Hebräischen bedeutet El Gibor, und es heißt eigentlich wörtlich übersetzt, Gott hält. Wenn man diese Worte zusammenpackt und sie versucht irgendwie ins Deutsche zu übersetzen, dann kommt man auf so eine Übersetzung wie mächtiger Krieger oder starker Gott oder siegreicher Held. Irgendetwas Mächtiges, Gewaltiges, Siegreiches und ein Fürst, König, Herrscher oder Gott. Dieses Wort El wurde damals benutzt für Gott, aber auch für Könige. Wir lesen das in Hesekiel und so, da werden Menschen, die Fürsten waren, mit El benannt. Also nicht nur El bedeutet nicht nur unbedingt Gott. Deswegen kann man aus diesem Vers nicht sagen, okay, da ist Messias und die Leute wussten damals schon, er ist Gott. Das wissen wir heute, dass der Messias Gott ist. Aber damals haben sie einfach nur gedacht, da wird einer kommen in der Autorität und in der Kraft Gottes. Ein mächtiger Herrscher, ein siegreicher Held. Das war mit diesem Wort El Gibor, diesem Spitznamen, ausgedrückt. In Micha 1, 2 bis 4, kannst du mal, genau, dort lesen wir, hört zu, ihr Völker alle, achtet darauf, o Erde, und alles, was sie erfüllt, und Gott, der Herr, sei Zeuge gegen euch, der Herr von seinem heiligen Tempel aus. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen und auf die Höhen der Erde treten. Und die Berge schmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer, und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Und in Exodus 15, 3 heißt, der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Das kommt daher, wo die Kinder Israels gerade von dem Pharao gerettet werden. Sie werden aus Ägypten befreit und fliehen durch das Tote Meer. Ihr kennt die Geschichte. Und das Meer spaltet sich und die ganzen Ägypter werden getötet unter dem Wasser. Und danach singen sie ein Lobgesang auf Gott. Und sie sagen in diesem Lobgesang, der Herr ist ein Kriegsmann. Und so ergibt sich für uns, dass wir verstehen, was für ein Bild die Menschen damals von Gott hatten. Sie hatten nicht nur einen alten weißen Mann, der irgendwie auf einem Thron saß oder irgendwie ein mächtiges Urwesen, der irgendwo in den Wolken ist, sondern sie hatten ein Bild von einem Krieger, einem Kriegsmann, der von seinem Thron aufsteht, die Erde betritt und für die Menschen kämpft. Und daher kommt auch dieser Ausdruck starker Gott, deswegen haben sie sich den Messias auch so vorgestellt. Wir wissen die Namen, Gott hat so viele Namen, die eigentlich Charakterisierungen sind, wie zum Beispiel Jahwe Zebaoth, das Herr der Herrscher. Was bedeutet das? Warum Herr der Herrscher? Weil Gott, Jahwe, der Oberbefehlshaber der himmlischen Herrscher ist. Das ist die Sache, man kommt ja nicht einfach so auf den Spitznamen, ich sage ja nicht einfach Rebecca der Stuhl. Okay, sie sitzt gerade, aber das passt ja irgendwie nicht, ne? Oder ihr versteht, was ich meine. Es kommt ja daher, weil Gott etwas charakterisiert, was die Menschen über ihn gedacht haben, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Und auch in den Psalmen, überall lesen wir das, oder zum Beispiel auch in Exodus 17, 11 bis 16, dort ist diese Geschichte, wo Mose die Hände hochhalten muss und die beiden stützen den, damit er, und immer wenn er die Hände oben hat, hat das Heer gewonnen, Gottes, und wenn er die Hände unten hatten, dann hatten die Amalekiter gewonnen oder gerade die Oberhand. Und auch dort wird deutlich, dass Gott sich auch dort charakterisiert als jemand, der in den Kampf mit eintritt. Und dass nicht die Menschen es im Grunde ausmachen, ob der Sieg dort ist, sondern indem ich mein Haupt, meine Hände zum Lobpreis zu Gott hebe, bestimmt er, ob ich gerade gewinne oder verliere. Nicht durch Herr oder Macht, sondern durch meinen Geist. Und das Charakter, und die Menschen haben das von Anfang an aufgenommen und haben gesehen, Gott ist jemand, der in meinen Kampf mit einsteigt. Er steigt nicht nur mit ein, er kommt als ein Held, ein Krieger, ein mächtiger Krieger, dem nichts unmöglich ist, und er bestimmt, ob ich gewinne oder verliere. Wenn er mit einsteigt in meinen Kampf, dann habe ich gute Chancen. Er macht den Unterschied. Und ich finde es so gewaltig, wenn wir in die Psalmen gucken, wie David, aber auch die anderen Psalmisten, wie sie sich Gott vorgestellt haben in den Psalmen. Also wenn sie gerade, da ist dieser zum Beispiel Psalm 68, 18, dort heißt es ganz kurz nur, Gottes Streitwagen sind unzählbar, tausendmal Tausende. Der Herr selbst ist mitten unter ihnen, erhaben und heilig wie der Berg Sinai. Stell dir vor, wenn derjenige, der das gerade schreiben muss, wie er sich das vorstellt, die haben ja eine ungeheure hebräische Vorstellungskraft, wenn sie sowas dichten, und sie stellen sich Gott vor als ein Krieger, so groß wie ein Berg, der mitten unter seinen eigenen Streitern mitreitet. Oder in Psalm 24, 7, Vers 7 bis 10. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und dann, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Also Gott war schon immer einer, der in den Kampf mit einsteigt. Und dann, ich muss diesen Psalm einfach vorlesen. Psalm 18. Psalm 18, 4 bis 17. Jetzt, schließt mal die Augen und versucht euch mal vorzustellen, versucht euch mal vorzustellen, was die Menschen sich gerade in dem Moment, wo sie das schreiben oder wenn sie das lesen, was passiert in deinen Gedanken. Versucht das mal zu visualisieren, zu verbildlichen, was ich jetzt vorlese. Du bist in einer Situation, wo du gerade Angst und Schrecken hast. Hier steht, die Fangarme des Totenreiches griffen nach mir. Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfsschrei. Da ging ein Grollen und ein Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie zitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase. Verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund. Glühende Kohlen brachen hervor. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Unter seinen Füßen waren dunkle Wolken. Er kam auf einem Cherubengel, auf ihm flog er daher, schwebte herab auf den Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seiner Decke, die ihn verbarg, zu seinem Zelt, das ihn ringsum verhüllte. Und darunter legte er dichte Wolken, die schwer waren von Wasser. Und jetzt beginnt Gott mit seinem Angriff. Strahlender Glanz und umgab ihn. Wolken gingen daraus hervor. Hagel und glühende Kohlen prasselten nieder. Dann ließ der Herr Donner und Himmel erdröhnen. Er, der Höchste, ließ seine Stimme erschallen. Und wieder flogen Hagel und glühende Kohlen. Er schoss seine Pfeile ab und zerstreute die Pfeile, die Feinde. Seine Blitze brachten sie in Verwirrung. Da wurde der Grund der Gewässer sichtbar. Die Fundamente des Erdkreises enthüllten sich durch den Schelten und Drohen her. Durch dein zorniges Schnauben. Er streckte aus der Höhe seine Hand aus, ergriff mich und zog mich heraus aus den Wasserfluten. Wenn es dir mal dreckig geht, ne? Oder wenn Menschen dich irgendwie angreifen oder dir blöd kommen, dann stell dir vor, dass gerade dieser Gott, wenn du zu ihm rufst, aufsteht und das in der unsichtbaren Welt passiert. Wenn er sich aufmacht, dir zu helfen. Und ich glaube, wenn wir diese Sicherheit haben, dass dieser Gott aufsteht von seinem Thron und gegen all die, ich sag jetzt mal, wir kämpfen, wir wissen heutzutage, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen die bösen Mächte der Finsternis und wenn Menschen gegen uns aufstehen, sind es die Mächte dahinter, die sie auftreiben gegen uns. Und jetzt stell dir vor, du rufst einmal zum Herrn und sagst, hilf mir Gott. Ich glaube, bei jedem Hilf mir Gott, das ernstlich gebetet wird, passiert das hier. Gott steht auf von seinem Thron, Blitze und Donner überall. Und er kommt und er streckt nur seine Hand aus und rettet dich hinaus. Und wenn du so über Gott denkst, da kannst du vor Hunderte und Tausende Baalspropheten treten wie Elia. Da brauchst du gar nicht fragen, wie konnte Elia so eine Kühnheit haben. Wenn du so von deinem Gott denkst, dann kannst du sagen, los ihr Baalspropheten, ruft eure Götter an. Ich brauche nur ein Wort und mein Gott steht auf. Und er lässt Feuer regnen vom Himmel und genau das ist passiert. Und dieses Bild von Gott, ich versuche, dass wir heute so ein bisschen dieses Bild bekommen von Jesus, der so ist. Weil wenn dieses El Gibor auf den Messias gedeutet wird, und es ist eindeutig ein Kind geboren in einer Krippe, es ist eindeutig auf Jesus, den Messias. Und wenn das auf ihn gedeutet ist, dann ist er unser starker Held. Mach mal bitte das nächste Bild an. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst, ob das vielleicht das ist. Ich meine, unsere Kirchenwelt ist voll mit solchen Bildern. Jesus mit so einem Heiligenschein dahinter, immer traurig. Immer gerade geschlagen und gebeugt und immer, und das ist ein Teil von Jesus, dem Sanftmütigen, das ist ein Teil von dem, dass er schwach wurde. Aber warum wurde Jesus so schwach? Es ist ja nicht, dass die Menschen über ihn triumphiert haben. Jesus sagt zu Pilatus, wenn ich wollte, ein Wort, du hast nur die Macht über mich, weil ich sie dir gegeben habe. Das sagt Jesus zu Pontius Pilatus, der ihn danach zur Kreuzigung schickt, der sagt, du hättest keine Chance, mich hier zu verurteilen. Nur weil ich es zulasse, kannst du mich verurteilen. Und wenn wir uns Jesus so in dieser Schwachheit vorstellen, dann müssen wir da begreifen, dass es nicht, weil er schwach war, sondern weil er schwach sein wollte. Machen wir das nächste Bild an. Vielleicht ist das unser Bild von Jesus als dieser Retter und das ist auch gut. Es ist dieses Bild von, er kommt zu uns, er greift uns. Aber wisst ihr, wenn wir uns das vorstellen, das ist ja unser Messias. Wie haben sich damals die Menschen den Messias vorgestellt? Machen wir das nächste Bild an. Das war Jesus, wie sie sich ihn vorgestellt haben, den Messias. Oder vielleicht noch mal eins weiter. Oder vielleicht so. Oder noch eins weiter. Oder vielleicht so. Und wir dürfen uns nicht von diesem Schein trügen lassen, von diesen 30 Jahren Jesus in Schwachheit auf der Erde. Der Messias ist der mächtige Gott. Er ist der siegreiche Held. Es war dieses Denken, dass der Messias kommen wird in der Autorität. Also wenn dort El Gibor steht, dann bedeutet das, dieser Messias, er wird kommen in der Autorität, in der Weisheit, in der Kraft und in der Kühnheit Gottes selbst. Und er wird kommen als ein starker, gewaltiger Krieger, ein siegreicher Held und ein übernatürlicher Herrscher. Und sein Reich wird ein ewiges Reich sein. Viel mehr als der König David, viel mehr als der König Salomo. Wir kennen die Weisheit von Salomo. Und es bedeutet, wenn dort steht El Gibor, es ist viel mehr Weisheit in dem Messias. Es ist viel mehr Ewigkeit, viel mehr Königlichkeit, viel mehr Herrlichkeit in dem Messias, als es in David je hätte sein können. So war das Bild und dann kommt Jesus. Schwach. Ein normaler Mensch. Aber wisst ihr, ich glaube, wir lesen so in dem Neuen Testament, dass Jesus als Messias schon ziemlich früh erkannt wurde. Man hat gedacht, so, okay, er könnte es wirklich sein. Eins höher bitte, eins zurück. Man hat so gedacht, okay, der Messias, der könnte, Jesus könnte wirklich der Messias sein. Warum hat man das so früh gedacht? Naja, weil die viele Schriftgelehrten waren sehr gut, deswegen heißen sie Schriftgelehrten, im Alten Testament. Und sie wussten ganz genau, welche Prophetien müssen sich auf Messias erfüllen. Was muss sich erfüllen, dass wir überhaupt jemanden nur denken können, es könnte der Messias sein? Und alleine, wisst ihr, es gibt 3286 jetzt schon erfüllte Prophetien in der Bibel. Wenn du die Bibel aufschlägst, von Anfang bis Ende durchliest, du findest mehr als 3000 Prophetien und davon sind 3286 bis auf den heutigen Tag erfüllt. Und 300 dieser Prophetien zielen aus dem Alten Testament auf den Messias im Neuen Testament. Und die meisten davon, über 150, zielen nur auf die letzten 6 Stunden von seinem Tod. 150 Aussprüche von Prophetien im Alten Testament, die sich in 6 Stunden von Jesu am Kreuz erfüllen. Wie er etwas sagt, wie er gestochen wird, wie seine Kleider aufgeteilt werden. All diese Sachen, die schon gesagt werden, die sich in Jesus in 6 Stunden erfüllen. 150 Prophetien. Und alle anderen 150 erfüllen sich im Laufe seines Lebens davor. Ganz viele auch während seiner Geburt, wo er herkommt, wo seine Eltern hergeht, wie man ihn nennt. Dass er mit dem Heiligen Geist, eine Taube auf ihn kommt. Und all diese Dinge erfüllen sich und man sagt, ja, es könnte wirklich der Messias sein. Und wenn man sich jetzt das Leben von Jesus anguckt, wie wurde er dann zu diesem starken, mächtigen Held? Wie können wir sagen, okay, dieser Name wird Jesus gerecht? Starker Gott. Wie wird dieser Name Jesus gerecht auf der Erde? Ich denke, Jesus, der starke, gewaltige Krieger. Die Macht von Jesus war nicht in Kampf, wie wir es heute kennen. Jesus hat das komplette Denken verändert, indem dass sie dachten, dieser Krieger kommt, er wird ein Schwert nehmen und er wird kämpfen. Aber ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass Jesus Macht hatte über Dämonen, Macht über Krankheiten. Ich habe das letzte Woche oder vorletzte Woche in der Predigt gesagt, dort waren Blindgeborene, die noch nie geheilt wurden in der ganzen Geschichte. Noch nie hatte man gesehen, dass ein Blindgeborener geheilt werden konnte. Die Ärzte hätten machen können, was sie wollten. Niemals. Von Grund auf Gelähmte, von Geburt an Verkrüppelte, nie wurden die geheilt. Jesus spricht ein Wort. Von Legionen Besessene, von tausend und abertausend Dämonen besessene Menschen. Und Jesus spricht ein Wort. Welcher Krieger könnte stärker und gewaltiger sein, als der über die Macht der Finsternis triumphiert mit nur einem Wort? Und das sehen die Menschen so schnell, sie merken, hä? Irgendwie ist das nicht der Messias. Unsere Vorstellung war so anders. Und er muss, und sie haben die wildesten Vorstellungen, weil sie nicht begreifen konnten, warum nimmt er nicht das Schwert und fängt an zu töten und Menschen und irgendwie Könige zu stürzen. Und dabei bindet er den Starken. Die Bibel sagt, Jesus sagt es zweimal, glaube ich, in 2 verschiedenen Evangelien, wenn du das Haus erobern willst, du musst zuerst den Starken im Haus binden, damit du Herr des Hauses werden kannst. Und Jesus hatte kein Problem, preis dem Herrn, den Starken in jedem Haus von uns, in jedem Haus, den er gesehen hat, diesen Starken, dieser Begriff für den Feind, die Macht der Sünde, die uns gebunden hatte. Und Jesus hat kein Problem damit, sie einfach zu binden. Er ist der Starke. Er ist der Gewaltige. Jesus, der siegreiche Held. Eine der Prophetien heißt es, er wird der Schlange den Kopf zertreten. 1. Buch Mose. 1., 2., 3. Kapitel. Er, der Sohn der Frau, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er hat auf ewig den Tod besiegt. Dort steht, er hat den in Kolosserbrief oder Galaterbrief steht, er hat den Feind genommen und hat ihn öffentlich an den Pranger gestellt. Welch einen siegreichen Sieg hat er errungen. Er hat den Sieg, der auf Ewigkeit hin wirkt, bis heute hin, diesen Sieg hat er errungen für uns, für dich heute, für dein Leben heute. Wisst ihr, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber Jesus ist dieser siegreiche Kämpfer für dich. Er hat die Macht des Todes besiegt und egal, was dich heute noch bindet, egal, was dich zurückhält, mit was du kämpfst noch, er hat die Macht, mit einem Wort das alles zu binden. Und das ist unser Glaube, worauf wir stehen. Und das möchte ich annehmen, Tag für Tag. Herr, ich möchte selber mehr von diesem Bild wegkommen von Jesus, der auf der Erde war, in Schwachheit und es ist alles oh. Und ich möchte mehr an dich glauben, oh großer Gott. Gestern ist Reinhard Bonke, einer der größten Männer Gottes auf Erden, ist von uns geschieden, ist gestorben. Und Reinhard Bonke auch von Hudson Taylor, ja, traurig. Reinhard Bonke, 79 Millionen Menschen zu Jesus geführt. Und er sagt, ich habe keinen großen Glauben, ich habe einen Glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, wir brauchen diesen Glauben an Jesus, den Messias, diesen Krieger. Wisst ihr, Jesus ist immer noch der Herr der Herrscher. Jesus ist immer noch Yahweh Nissi, unser Feldzeichen, was wir hochheben. In dem Psalm heißt, dein Name ist ein fester Turm, ist ein Banner, das wir aufheben, wenn wir das Kriegsbanner des Namens Jesu aufheben und über uns erheben, dann haben wir Sieg. Amen. Wir haben Sieg, wenn wir das Banner des Namens Jesus aufheben. Jesus, der mächtige und der ewige Herrscher. Im Psalm 8, 7 bis 10 heißt es, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht, Herr und Herrscher wird herrlich, ist dein Name auf der ganzen Erde. Jesus, das ist diese messianische Verheißung aus Psalm 8 und dort wird schon gesagt, er wird der Herrscher sein. Und wir lesen auch in Offenbarung, er ist der Herrscher über die Engel. Dort schreibt er in Offenbarung 22, 16, ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch die Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. In Hebräer 1, Vers 4 steht, selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihm. Jesus ist der Oberbefehlshaber über die Engel. Er befehligt das ganze Heer. Ein Wort, wir kennen diese Geschichten, wo die Engel, wie mächtig diese Engel sind. Wir haben gerade so ein Bild gesehen, es könnte vielleicht eher ein Engel sein mit Flügeln und Schwertern. Wir kennen die Geschichten aus der Bibel, wie sie losgehen und drei Engel schlagen Tausende und Hunderttausende. Oder wie der Engel Gabriel oder Michael, wie sie losfliegen und kämpfen für Daniel, damit das Gebet durchkommt. Und dieser Jesus, er befehligt all diese Engel. Er ist der Oberbefehlshaber. In Lukas 11, 31 steht, sagt Jesus, ich lese einfach vor. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Es ist eine Geschichte aus 2. Könige oder 1. Könige. Da kommt diese Königin von Saba zu Salomo, weil er so eine große Weisheit hatte. Und Salomo geht hin und er, ihr wisst, Weisheit ist das angewandte Lebenswissen in Situationen mit dem richtigen Rat, mit einem Wort der Erkenntnis oder mit einem Wort der Weisheit, das richtige Handeln zu geben. Ein weiser Mann handelt immer richtig. Also im Begriff von Weisheit. Und Salomo war der Weise. Er war der, die ganze Welt kam zu ihm, um nach Rat zu fragen. Und Jesus sagt, und hier, er meint sich selber, hier ist einer, der so viel mehr ist als Salomo. Der so viel größer ist als Salomo. Er hat die Weisheit eines Königs, der Zugriff hat auf die übernatürliche Weisheit Gottes. Weil er selber der übernatürliche Gott ist. Und alles ist ihm unterlegen. Wir lesen das im Missionsbefehl, aber auch in Hebräer 1, 13. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes der höchsten Majestät. Die Bibel sagt, dass alles, was einen Namen hat, muss sich beugen unter dem Namen Jesus. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, sogar ein Stromkabel muss sich beugen vor dem Namen Jesus. Alles, was auf dieser Welt einen Namen bekommen hat, sei es ein Ring, ein Pult, ein Tablet, alles, was einen Namen bekommen hat, es muss sich beugen vor dem Namen Jesus. Wenn er zu Bergen spricht und sie heben sich auf. Ich glaube, wir haben in unserem Verstand noch nicht begriffen, was die übernatürliche, mächtige Herrschaft ist, die Jesus hat. Wir würden viel öfter zu Dingen sagen, beweg dich im Namen Jesu und es würde geschehen. Wir sagen jetzt nicht bei der Deutschen Bahn, sei jetzt hier Zug, weil sie Verspätung hat, aber wir können trotzdem darum bitten, dass sie pünktlich kommen. Alles ist ihm unterlegen und alles wird ihm unterlegen sein. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und das ist das, was der Engel, er kommt zu Maria und das ist eins der ersten Sachen, die der Engel zu Maria sagt. Er sagt, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Jedes Bild von irgendeinem Herrscher, von einem König, der lange geherrscht hat und der probiert hat, durch irgendwelche Zauberei oder irgendwelche Gebete oder irgendwas versucht hat, seine Herrschaft ins Ewige zu ziehen. Der Herr Jesus, er ist der ewige Herrscher. Er herrscht jetzt schon ewig und wir leben in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht. Aber in mir hat seine ewige Herrschaft schon angefangen. Und ich proklamiere das über meine ganze Familie, über alles drüber, mein Haus, seine ewige Herrschaft, die niemals aufhören wird. Sie lebt jetzt schon in mir. Und ich bin jetzt schon in Ewigkeit mit ihm verwandelt und werde nur noch einen neuen Körper bekommen. Aber ich bin jetzt schon in Ewigkeit. Aber ich werde noch einen neuen Körper und eine neue Welt bekommen von dem Herrn, der alles verwandeln wird. Und dann wird diese Ewigkeit in vollem Maße sich ausdrücken. Das ist das, was wir glauben. Amen. Er ist der Schöpfer, er selbst ist der wahre Gott. Kolosser 1, 15 bis 17, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Selbst die Menschen damals hatten nicht diese Vorstellung von Jesus. Wisst ihr, es war so, sie hatten diese Vorstellung von diesem mächtigen Messias, dann kommt Jesus und dachten sie, wo ist El Gibor? Wir haben Jesus, wir wollen El Gibor. Und nachdem er den Kreuzestod erlangt hat, die Mächte der Finsternis auf ewig besiegt hat, haben sie gesagt, das ist unser El Gibor. Das ist unser starker Gott. Er ist viel, 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 viel stärker, als wir es uns je vorstellen hätten können. Wir dachten, er nimmt ein menschliches Königreich ein. Er hat das geistige Königreich eingenommen. Wir dachten, er befreit uns äußerlich von Herrschern und von Drangsal und von Sklaverei. Er hat unser ganzes Wesen von Sklaverei befreit. Wir dachten, er wird auf der Erde über uns herrschen, bis die Erde zu Ende geht. Aber er wird ewig herrschen mit uns zusammen. Und so hat Jesus, obwohl es so schwach aussah, bis zum Kreuz hin, und die Menschen heutzutage, gibt es so viele Menschen, die es immer noch als diesen Baby-Jesus oder diesen schwachen Jesus, ich habe mal gelesen, so es gibt so ein Bild, es gibt ja noch ihr kennt das, Odin und Thor und so, und diese anderen, wie heißen die, Gottheiten, die von den Wikingern, nordischen Gottheiten und so. Und dort steht zum Beispiel, wie heißt es? Also in der Art, ich brauche keinen Gott, der am Kreuz stirbt. Ich brauche einen Gott, der die Feinde mit dem Hammer besiegt. Diese Menschen, die einfach nur die Stärke vom Äußerlichen sehen, der stark auftritt, von außen stark aussieht, der muss stark sein. Wisst ihr, es gibt so viele Geschichten. Ich hab einen gehört, der ein Pastor in der Nähe, und der hat so einen Schrank vor sich gehabt und der war so besessen und hat so um sich geschlagen und so. Und alle haben so gebetet. Und dann sagt er, junger Mann, was ist mit dir? Ich liebe dich. Hat ihn umarmt und dieser junge Mann, dieser Koloss, der bricht zusammen. Und die Kraft Gottes kommt. Weißt du, äußerliche Stärke ist gar nichts, wenn wir wissen, wer unser König ist. Du kannst noch so alt sein, du kannst noch so schwach sein, so krank sein, wenn du weißt, dass dieser Gott, der aufsteht in Donner und Rauch, in Blitzen und Hagel, für dich kämpft. hast du das Stärkste auf deiner Seite, was du haben kannst. In Römer 9, Vers 5 steht auch, sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat, und aus ihrer Mitte ist seine irdische Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Und niemand hätte das so erwartet. Kannst du das Video anmachen? Ich habe einen kleinen Clip von euch, der mir so gut gefällt. Vielleicht kennen den viele schon. Wisst ihr, und spätestens als Jakobus, Johannes, Andreas, als sie Petrus, als sie mitgenommen werden zu der Stelle auf dem Berg, wo damals Mose die Gesetze bekommen hat, wo die Wolke kam und Gott hat mit seinem eigenen Finger auf die Tafeln geschrieben. Und sie sind genau an diesem Ort und dort kommt wieder die Wolke mit den Jüngern und Jesus verklärt sich in all seine Herrlichkeit. Und spätestens da war diesen drei, vier Leuten war ihnen bewusst, das hier ist mehr als nur ein Messias. Es ist der herrliche Gott selbst, der hier mit uns steht. Und diese Stimme kommt aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört, während Mose und Elia da stehen, als Zeichen für das Gesetz und für die Propheten. Und Gott sagt, auf ihn hört, nicht mehr auf Gesetz, nicht mehr Propheten, auf ihn hört jetzt. In all seiner Herrlichkeit. Und sie fallen zu Boden und sind da wie in Trance steht da. Steht in der Bibel, dass sie dort wie in Trance fallen. Und wisst ihr, schon früher wurde Jesus so angekündigt und so gesehen. Die kannten das, die drei. Die wussten aus dem Buch Daniel, dieser Mann, der kommt zu Daniel und ihn anrührt mit einem Feuerschwert und diesen leuchtenden Augen und dieser Herrlichkeit, dem Feuer und den Füßen aus Bronze. Und dann sehen sie das vor ihren Augen auf diesem Berg, wie Jesus sich dahin verwandelt. Mit den 7 Leuchtern und den Sternen in seiner Hand. Das ist, wie Jesus in der Offenbarung beschrieben wird. Das ist unser Jesus, wie er jetzt vielleicht aussieht, vielleicht, okay. Also wenn Menschen sich versuchen, ein Bild zu machen, sieht es entweder so aus oder machen wir das nächste Bild. Oder so. Ja, ich habe gestern viel gesucht, welches Bild kann ich zeigen, okay, das sind beide. Aber das ist der Jesus, wie er ungefähr beschrieben wird, mit den 7 Leuchtern, die 7 Sterne in seiner Hand, die Füße wie Bronze, aus seinem Mund kommt ein Feuerschwert, seine Augen leuchten wie die Sonne, sein Antlitz dröhnt einen zu Boden. Das ist unser Jesus, wie er jetzt, in diesem Moment, gerade aussieht. Also nicht unbedingt dieses Bild behalten, ja. Aber Offenbarung 1, wie Jesus kommt, der verherrlichte Jesus. Und deswegen fand ich das so super, was unsere Schwester heute Morgen als Zeugnis geteilt hat. Jesus ist immer involviert in unsere Kämpfe. Immer. Er ist immer da. Und ich glaube, wenn Gott uns wirklich durchgehend mal die Augen öffnen würde für die geistige Welt, was hier an Kämpfe vorgehen würden. Vielleicht, ich glaube, dass Dämonen, Engel hier über der Kirche, überall Kämpfe um die Seelen der Menschen. Kämpfe darum, um unsere Gedanken zu beeinflussen. Und der Herr, er sendet seine Engel und sein Wort und heilte uns, sagt die Bibel. Und das ist unser Jesus. Und dieser Jesus, ja, wir haben ja Weihnachten bald, dieser Jesus, er kam nicht nur, vielleicht kam er als Baby in Schwachheit, was die Größe zeigte, der er sich hingegeben hat. Aber er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und sein zweites Kommen, es wird so herrlich sein. Er wird mit all seinen Engeln kommen. Er steht von den Wolken und wir werden zu ihm aufgenommen werden. Und wenn dieser Jesus kommt, muss sich alles beugen. Jedes Problem, jede falsche Gedanken, jede Abhängigkeit. Es wird sich alles beugen an diesem Tag und es wird kein Trauer mehr sein, keine Träne mehr sein. Der Herr wird kommen in Herrlichkeit von den Wolken und er wird uns zu sich nehmen. Und er wird, die Bibel sagt, er wird einen letzten Kampf kämpfen als gewaltiger Herrscher, als mächtiger, siegreicher Gott. Und er wird die ganze Macht der Finsternis besiegen. Und wer weiß, manche Ausleger sagen, wir werden sogar mit ihm kämpfen an seiner Seite. Eine Zeit lang. Das ist die Frage, wie man die Offenbarung versteht an der Stelle. Aber ich hätte Lust drauf. So. Ein Schwert. Ich weiß, mein Vater hat früher immer gesagt, wenn er uns von der Wiederkunft Jesu erzählt hat, hat er immer gesagt, ja, wir werden mit Jesus an einer Seite kämpfen. Gegen die böse Finsternis. Und wir werden sie ganz leicht, werden wir sie töten.
und für immer ins Feuer sich schicken. Ich weiß nicht, ob das so sein wird, aber eins weiß ich, wenn ich mit Jesus auf dem Schlachtfeld stehe, dort gibt es keine Niederlage. Dort gibt es nur Sieg. Und diesen Sieg, den nehmen wir jetzt schon an.